Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es mag nicht unbedeutend sein, dass ich diese Predigt heute am amerikanischen Memorial Day aufnehme. Das ist ja so etwas wie der Gedenktag an die gefallenen Helden und Krieger im Krieg, sowie Heldengedenktag, wie man das immer übersetzen will. Und interessant ist es schon, dass dieser Tag natürlich dem Gedenken an jene gilt, die in Kriegen gefochten haben, die in Kriegen gestorben sind. Und ich habe mir heute Morgen die Rede von Präsident Trump angesehen, der ja nach seinem sehr problematischen Trip auch gerade nach Europa zurückgekommen ist, wurde hier sehr warm empfangen, herzlich empfangen vom Militär natürlich. Und er sprach davon, dass sich diese Helden einen Platz im Himmel verdient haben, einen ganz besonderen Platz, und dass sie auch dazu beigetragen haben, dass man für 1000 Jahre lang daran denken wird, vielleicht Frieden haben wird. Nun, interessant ist es schon, dass diese Parallelität stattfand, als ich von diesem 1000-jährigen Reich, dieser 1000-jährigen Zeitspanne hörte, musste ich natürlich auch an jemanden denken, der ebenfalls ein 1000-jähriges Reich des Friedens verkündigt hatte. Aber das hat nur einige Jahre gedauert, dann war der Albtraum vorbei, ein Friedensreich war es ohnehin nie gewesen. Und wir wissen natürlich von einem wahren Friedensreich, das kommen wird, das Millennium. Wenn Christus zurückgekommen ist, um hier das Reich Gottes auf Erden zu errichten, und dann wird es aber wahren Frieden geben. Aber schauen Sie, Friede wird nicht durch Krieg erzeugt. Und am Anfang werden Menschen nach wie vor versuchen wollen, Krieg zu führen. Aber Gott wird sofort eingreifen, um dies zu verhindern. Und dann ganz zu Ende des Millenniums wird Satan noch einmal freigelassen werden. Und er wird hinausgehen, die Menschen zu verführen, was zu tun? Krieg zu führen. Woraus wir erkennen, dass Krieg letztendlich auf Satan zurückgeht. Wer ist der Urheber des Krieges? Satan. Und der Mensch natürlich deshalb, weil er die Natur Satans in sich eingenommen hat, ohne es zu wissen, die immer mehr und mehr stärker in ihm wurde. Deswegen konnte Christus ja auch sagen zu den Juden seiner Zeit, ihr seid vom Vater, eurem Vater, und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Und er war ein Mörder von Anfang an und ein Lügner, und die Wahrheit ist nicht in ihm. Schauen Sie, Kriege werden vorbereitet durch Lügen. Jeder Krieg wird vorbereitet durch Lügen. Schauen Sie, wir leben heute in einer Welt, wo Krieg gang und gäbe ist. Das war die gleiche Welt, in der David aufwuchs. Und viele müssen zunächst einmal zu der Erkenntnis kommen, Krieg ist verkehrt. Aber warum ist Krieg verkehrt? Das war etwas, was David lernen musste. Wir hatten bereits in den vorangegangenen Predigten gesehen, wie er gewisse Einblicke hatte in diese Erkenntnis, aber nicht unbedingt das Gesamtbild sah. Und heute sehen vielleicht viele auch das Gesamtbild nicht, selbst wenn sie die Erkenntnis erlangt haben von Gott. Krieg ist verkehrt. Aber dann, wie sieht es aus? Auch in ihrem täglichen Leben haben sie nach wie vor Hassgefühle, haben sie nach wie vor diese Gefühle. Man muss sich jetzt rächen an denjenigen, die einem Unrecht getan haben. Schauen Sie, diese Predigt, wenn Sie sie hören am kommenden Samstag, die wird ja gegeben oder abgespielt, sagen wir einmal, zum Pfingstwochenende. Und am Sonntag, dem Pfingstfest, geht es dann noch mehr um den Heiligen Geist. Die Predigt habe ich ja bereits auch schon aufgenommen. Sie wird demnächst auch gepostet werden. Und der Heilige Geist ist etwas, den man erhält, gerade auch jetzt in neutestamentlicher Zeit und heute, nachdem man bereut hat, nachdem man das Opfer Jesu Christi anerkannt hat, daran geglaubt hat, zur Vergebung unserer Sünden, nachdem man an das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes geglaubt hat und nachdem man getauft worden ist auf die richtige Weise als Erwachsener. Und einem wurden die Hände aufgelegt durch einen wahren Prediger Gottes. Und dann erhält man den Heiligen Geist, aber man erhält ihn eben nur zu einem kleinen Maß. Und dieser Heilige Geist in uns, der muss wachsen. Und man kann selbst verhindern, dass er wächst. Wenn man nämlich nach wie vor in Sünde lebt. Schauen Sie, Gott kann nicht in Sünde leben. Es heißt, seine Augen, die sind reiner, als dass sie auf Böses blicken können. Wenn man nach wie vor in Sünde lebt, dann wird man stagnieren. Dann wird man nicht in der Erkenntnis Gottes wachsen, die ja durch den Heiligen Geist uns gegeben wird. Und das war auch ein Problem von David, wie wir ja bereits gesehen haben, der hin und wieder in Sünde lebte, längere Zeit hindurch, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu werden oder es ganz klar wurde in seinem Leben. Und das hat dann zu sehr negativen Konsequenzen geführt. Und wir hatten ja gesehen, nachdem er diesen Ehebruch begangen hatte mit Bathseba und dann den Mord an Uriah, dann kam der Prophet Nathan zu ihm und hat ihm die Worte Gottes verkündigt, hat ihm gesagt, dass es schlimme Dinge geben wird in seinem Haus. Und er hat unter anderem auch auf Krieg hingewiesen und gesagt, Krieg wird dein Haus nicht verlassen, woraus sich ergibt. Krieg ist ein Fluch. Krieg ist kein Segen. Wenn wir Kriege haben, deshalb, weil wir verflucht sind. Auch das müssen wir begreifen. Und so würde David auch bis zu Ende seines Lebens Kriege haben. Und dann würden auch viele Dinge in seinem eigenen Hause geschehen. Prophezeiungen wurden gegeben, dass viel Unheil entstehen würde in seinem eigenen Haus. Und so hatten wir ja gesehen, dass der Sohn, der aus der ehebrecherischen Beziehung zwischen David und Bathseba hervorgegangen war, gestorben ist. Und dann hatten wir gesehen, dass Absalom seinen Halbbruder Amnon tötete, weil der Amnon sich wiederum an der Schwester von Absalom vergangen hatte. Und das war auch Konsequenz und Teil der Problematik, dass David mehrere Frauen hatte. Und die Mutter von Absalom war ja nicht die gleiche Mutter von Amnon. Und Polygamie war auch etwas, was Gott in keinster Weise je beabsichtigt hat. Aber der Mensch hat sich dazu entschieden, dies zu tun. Und es war damals so gang und gäbe, vor allen Dingen für Könige, dass die mehrere Frauen hatten, obwohl David gewarnt worden war, dies zu tun. Aber er hatte mehrere Frauen und auch Nebenfrauen. Und daraus hat sich nichts weiteres ergeben als Problematik. Und als dann der Absalom den Amnon getötet hatte, dann musste er vor David fliehen. Der war sehr zornig. Aber er war auch zornig, als er erfahren hatte, dass der Amnon die Schwester von Absalom missbraucht hatte, tat aber nichts. Auch das ein wichtiger Punkt, Charakterzug, ein fehlerhafter Charakterzug in David. Er erfuhr von schlimmen Dingen, tat aber nichts. Und wir werden noch sehen, dass dies eine allgemeine Charakterschwäche von David war. Und der Amnon, der wurde in keinster Weise bestraft, deswegen hatte Absalom dann selbst die Sache in die Hand genommen, den Amnon umgebracht, musste dann fliehen oder ist geflohen nach Gershon, wo er dann blieb. Und das war auch die Gegend, wo seine Mutter herkam, als sie dann den David heiratete. Geshur war genau genommen der Name, wo er hingeflohen ist. Und es dauerte so 3 Jahre. Sie können das in 2. Samuel 13 und Vers 38 nachlesen, denn in 2. Samuel 13 befindet sich ja die gesamte Geschichte von Absalom und Amnon, seiner Flucht und so weiter. Und in Vers 38 von 2. Samuel, da lesen wir, dass es 3 Jahre gedauert hat. Und dann hat der Joab eine kluge Frau benutzt, dem David eine erfundene Geschichte zu erzählen, angeblich über 2 Söhne. Und der eine Sohn hat den anderen erschlagen und jetzt wollten die Leute des Dorfes kommen und auch den Mörder jetzt töten. Aber die Frau sagte, wenn das geschieht, bin ich ganz alleine. Und der David hat ihr dann gesagt, okay, es wird nicht geschehen. Und dann war natürlich der Grund dessen, worum es eigentlich ging, hier offenbart worden. Ja, was ist aber damit Absalom? Du lässt ihn nach wie vor in der Fremde. Und David erkannte sehr wohl, dass Joab hinter der ganzen Sache schickte oder steckte. Und dann ließ er den Absalom zurückkommen nach Jerusalem, aber er versagte ihm seine Gegenwart. Mit anderen Worten, er durfte das Angesicht des Königs nicht sehen. Und das ging jetzt für 2 Jahre so. Sie lesen das in Vers 28 von 2. Samuel 14. Das ging jetzt 2 Jahre so, bis der Absalom dann zur Selbsthilfe griff, sich an den Joab wandte, nachdem er ihm zunächst einmal Leid zufügte. Und dann hatte der Joab erkannt, dass es der Absalom war, hat ihn gefragt, ja, warum tust du das? Und der Absalom sagte, ja, du hast mich hier zurückgeholt und jetzt hänge ich hier in Jerusalem rum, ohne meinen Vater sehen zu können. Und dann geht jetzt der Joab zu David und bittet jetzt den David, dass er doch den Absalom wieder aufnimmt, total aufnimmt. Und der David tut dies. Nun, ich möchte hier kurz in zunächst einmal 2. Samuel 13, Vers 39, ein paar Höhepunkte, ihn noch einmal zu Gehör bringen. Da heißt es in 2. Samuel 13 und Vers 39, und der König David hörte auf, Absalom zu grollen, denn er hatte sich getröstet über Amnon, dass er tot war. Das war jetzt die Szene, die die Einleitung brachte für letztendlich die Rückkehr von Absalom. Dann in 2. Samuel 14 und Vers 1, Joab aber, der Sohn der Zeruja, merkte, dass des Königs Herz an Absalom hing. Also obwohl der Absalom diese schreckliche Tat getan hatte, hing das Herz des Königs nach wie vor an ihm. Und jetzt wird der Absalom auch ein wenig beschrieben in Kapitel 14 und in Vers 25. Da heißt es: Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom. Und er hatte dieses Lob von allen. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm. Aber schauen Sie, diese äußere Schönheit hat ihm keineswegs geholfen. Sie hat keineswegs zur richtigen Charakterbildung beigetragen. In Vers 26: Und wenn man sein Haupt schor, das geschah alle Jahre, denn es war ihm zu schwer, so dass man es abscheren musste, so wog sein Haupthaar 200 Lot nach dem königlichen Gewicht. Und es ist nicht ganz klar, wie das jetzt zu verstehen ist. Hatte der Absalom lange Haare? Das war ja eigentlich gar nicht erlaubt, aber es sei denn, man war ein Nazireer, jemand, der ein Gottgeweihter war. Das war der Absalom mit Sicherheit nicht. Aber wie auch immer, diese Haare würden ja später noch eine Rolle spielen. Aber jetzt Vers 27. Und Absalom wurden 3 Söhne geboren und eine Tochter, die hieß Tamar, und sie war ein schönes Mädchen. Jetzt hatte der Absalom eine Tochter, und die nannte er Tamar, wie seine Schwester Tamar geheißen hatte, die von Amnon getötet worden war. Und er hatte auch 3 Söhne. Und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Und dann jetzt in Vers 33, in 2. Samuel 14 und Vers 33. Und Joab ging hinein zum König und sagte es ihm an. Und er rief Absalom, dass er hinein zum König kam. Und er fiel nieder, also der Absalom fiel nieder vor dem König David auf sein Antlitz zur Erde, und der König küsste Absalom. Also der König hat jetzt den Absalom wieder total aufgenommen, nicht nur in Jerusalem, sondern auch, sagen wir mal, in seiner Familie. Und das war ein großer Fehler. Der David, der hatte vielleicht an die Reue von Absalom gedacht, aber es war mehr so eine emotionale Entscheidung. Das ist der Sohn, den er lieb hatte, und den wollte er wieder bei sich haben. Und hat nicht so recht darauf geblickt, wie es bei dem Absalom eigentlich stand. Nun, der Absalom, der war auf Rebellion aus. Das war sein Plan, von vornherein. Und so lesen wir dies in 2. Samuel 15, angefangen in Vers 1. Und es begab sich danach, dass Absalom sich einen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand einen Rechtshandel hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, rief ihn Absalom zu sich und sprach: Aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann sprach: Dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israels, so sprach Absalom zu ihm, Vers 3, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Und Absalom sprach: O, wer setzt mich zum Richter im Lande, dass jedermann zu mir käme, der eine Sache und Gerichtshandel hat, damit ich ihn zum Recht hülfe? Und wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Und auf diese Weise, Vers 6, tat Absalom mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kamen zum König. Und so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Schauen Sie, der war sehr gerissen, der Absalom. Der wollte natürlich die Königsherrschaft von David übernehmen. Und so hat er diese Verschwörung angezettelt. Zunächst einmal auf sehr hinterlistige Weise gesagt: Ja, bei dem David, da findest du kein Recht, aber wenn ich König wäre, da würdest du Recht finden, da würdest du Gerechtigkeit erfahren. 2 Lektionen zumindest kann man aus diesen Stellen herausnehmen. Zunächst einmal, David hätte sehr viel wählerischer sein müssen, sehr viel aufmerksamer, und hätte dann auch erkennen sollen, anhand der vorhergehenden Handlungen von Absalom, dass der Absalom keineswegs gewillt war, jetzt sein getreuer Sohn zu sein. Und man kann dies auch auf die Kirche Gottes anwenden. Einige, die müssen ausgeschlossen werden, aufgrund ihres Verhaltens. Und dann kommen sie so daher, mit einer sehr reuevollen Miene, mit möglicherweise sehr interessanten Gestiken, täuschen Reue vor, heucheln, um wieder hineingelassen zu werden in die Kirche, um dann ihr grausames, schreckliches Spiel weitertreiben zu können, das Spiel der Rebellion. Und die Predigerschaft muss da sehr aufpassen, dass sie nicht solche Dinge zulässt. Denn, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, ein verrotteter Apfel in einem Korb wird andere auch verrotten. Mit anderen Worten, jemand, der eine faule Einstellung hat, wird durch solche Maßnahmen, wie das hier bei Absalom der Fall war, andere auch beeinflussen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass auch andere sich nicht beeinflussen lassen. Aber der David hätte sehr interessierter und sehr genauer die Sache sich anschauen sollen. Aber wir sehen auch eine weitere interessante Parallele hier zu der Tatsache, wie damals Satan, der dann Luzifer noch war, seine Engel unter seinem Kommando beeinflusste. Und die wurden dann ja zu Dämonen. Und es war genauso damals, als damals Luzifer und die Engel hier auf Erden waren, da fing ja Luzifer an, mehr und mehr die Engel gegen Gott aufzubringen. Ja, wenn ich jetzt Gewalt hätte, ich würde das anders machen. Ich würde euch vielleicht weitaus mehr Herrschaft übertragen. Warum sind wir hier auf diese Erde beschränkt? Wir könnten doch über das gesamte Universum herrschen. Wir würden doch eine weitaus bessere Funktion erfüllen können und so weiter und so fort. Und es hat sehr, sehr lange gedauert. Nebenbei gesagt, unsere kostenlose Broschüre Himmel und Erde, vor und nach der Erschaffung des ersten Menschen, die sollten Sie unbedingt lesen, die auch darauf eingeht, auf diese Rebellion von Luzifer und seine Engel gegen Gott. Und das hat eine Zeit gedauert. Man weiß nicht, wie lange. Das kann Tausende, das kann Millionen von Jahren gedauert haben. Bis dann die Engel unter seinem Kommando soweit waren, Luzifer bei dieser Rebellion zu unterstützen. Hier bei Absalom dauerte es wie lange? Lesen wir weiter. In Vers 7. Nach vier Jahren sprach Absalom zum König. Und jetzt beginnt er regelrecht seine Verschwörung auszuarbeiten. 4 Jahre lang hat er auf diese Weise gehandelt. Hat zu den Menschen von Israel gesprochen, hat denen gesagt, ja, wenn ihr zu mir kommen würdet, ich würde euch Recht geben. Bis dann er so weit war, dass die meisten ihm dann anhingen und gesagt haben, okay, wir werden dich unterstützen. Nach 4 Jahren beginnt er seinen Coup. Wie gesagt, Satan und seine Dämonen, die haben auch lange an diesem Coup gearbeitet, oder vielmehr Satan hat sehr lange an diesem Coup gearbeitet, um die Dämonen dazu zu bewegen, ihn zu unterstützen. Nun, in Vers 12 von 2. Samuel 15, da lesen wir, dass ein sehr getreuer Ratgeber von David mit dem Namen Ahitophel, sich zu Absalom schlägt. Der Absalom, der will jetzt verkünden, dass er jetzt der König ist. Sie lesen das in Vers 10. Und so lesen wir jetzt in Vers 12. Als aber Absalom die Opfer darbrachte, sandte er auch zu Ahitophel, dem Giloniter, Davids Ratgeber, und ließ ihn holen aus seiner Stadt Gilo. Und die Verschwörung wurde stark, und es sammelte sich immer mehr Volk um Absalom. Der hat das auch so begonnen, dass er jetzt ein Opfer darbrachte. Er wollte sich als sehr gottesfürchtig darstellen. Aber wichtig ist hier zu bemerken, dass der Ratgeber Ahitophel sich auf die Seite von Absalom schlägt und gegen David. Und so wird jetzt diese Verschwörung sehr stark und sie führt dazu, dass jetzt David und seine Gefolgsleute aus Jerusalem fliehen. Wir lesen das weiter in Vers 13, 2. Samuel 15, Vers 13. Und da kam einer, der sagte es David an und sprach, jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. David aber sprach zu allen seinen Großen, die bei ihm in Jerusalem waren, auf, lasst uns fliehen. Wie oft musste David fliehen? Hier wiederum. Alles dies ist natürlich Folge auch des Fluches, dieser Prophezeiung, die damals Nathan dem David gab, aufgrund seiner schrecklichen Sünde, die er begangen hatte. Lasst uns fliehen, sagte er hier, denn hier wird kein Entrinnen sein vor Absalom. Eilt, dass wir gehen, damit er uns nicht einholt und uns ergreift und Unheil über uns bringt und die Stadt schlägt mit der Schärfe des Schwertes. Das war auch eine berechtigte Besorgnis, denn David sagte, okay, wenn wir jetzt hier bleiben, der wird die Stadt angreifen und er wird die Stadt schlagen. Wenn wir aber raus sind aus Jerusalem, wird zumindest die Stadt bewahrt werden. Und da sprachen die Großen, Vers 15, des Königs zu ihm, ganz wie unser Herr und König will, siehe, wir sind deine Knechte. Lesen wir weiter in Vers 16. Und der König zog hinaus und ein ganzes Heer ihm nach. Und der König aber ließ 10 Nebenfrauen zurück, um das Haus zu bewahren. Das ist interessant, dass er seine Nebenfrauen zurücklässt. Auch das hat noch weitere Bedeutung. Nun, Absalom kommt. Absalom nimmt Jerusalem ein. Lesen wir weiter in Vers 19. Und der König sprach zu Ittai, dem Gathiter, also hier David, auf seiner Flucht, warum gehst auch du mit uns? kehre um und bleibe bei dem neuen König, also mit anderen Worten bei Absalom. David nennt Absalom den neuen König, denn du bist ein Ausländer und von deiner Heimat hier gezogen. Aber der Ittai war einer von denen, die sich an David hielten. Interessant ist es schon, dass David in der Bibel nach wie vor als König beschrieben wird. Also die Idee, dass jetzt Absalom der neue König sei, die wird von Gott keineswegs akzeptiert. Nein, in Gottes Augen war David nach wie vor der König. Warum? Gott wird niemals Rebellion honorieren. Und die Tatsache, dass jetzt Absalom durch Rebellion sich zum König aufgeschwungen hat, war in keinster Weise etwas, was Gott akzeptiert hätte. David wird immer und immer wieder hier als der König bezeichnet. Wie zum Beispiel, wie wir gerade gelesen haben, in Vers 16, der König zog hinaus und sein ganzes Heer, und er ließ die Nebenfrauen zurück. Auch in Vers 21, wo wir lesen, Ittai antwortete dem König und sprach, so wahr der Herr lebt, und so wahr mein Herr und König lebt, wo immer mein Herr der König ist, es gerate zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. Aber hier sagt die Bibel zunächst einmal, er antwortete dem König. Und dann sagt er die Worte zu David, dem König. Und auch in Vers 23, wie zum Beispiel, es gibt ja sehr viele mehr Stellen, die ich lesen könnte. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberzog. Und der König ging über den Bach Jordan. Und das ganze Kriegsvolk zog weiter auf dem Wege, der zur Wüste geht. Nun, interessant ist, dass David aber gleichwohl gewisse Maßnahmen ergreift. Und so lesen wir in Vers 25, dass er zu den Priestern spricht, Zadok und Abjatar. Angefangen in Vers 25. Der König sprach zu Zadok, eine sehr wichtige Persönlichkeit, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, bringe die Lade Gottes, also die Bundeslade, in die Stadt zurück, denn die waren auch jetzt zunächst einmal mit David ausgezogen. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Spricht er aber, ich habe kein Wohlgefallen an dir, siehe, hier bin ich. Er macht mit mir, wie es ihm wohlgefällt. Eine sehr gute Einstellung, sehr positive Einstellung, die gleiche Einstellung, die Hiob hatte. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und er sagte dann zu seiner Frau, wir haben von Gott Gutes empfangen, sollen wir nicht auch von ihm Böses empfangen. Hiob wusste, David wusste, letztendlich geschehen diese Dinge nicht ohne Gottes Willen. In anderen Worten, sie würden nicht geschehen, wenn Gott es nicht zumindest zulassen würde für einen Grund. Und so hat er die Einstellung gehabt, er würde annehmen, akzeptieren, was Gott in seinem Leben tut. Eine Einstellung, die auch wir entwickeln müssen. Vers 27. Und der König sprach zu dem Priester Zadok, wohlan, du und Abjatar, kehrt zurück in die Stadt mit Frieden und mit euch eure beiden Söhne, Ahimaas, dein Sohn, und Jonathan, der Sohn Abjatars. Siehe, ich will warten bei den Pforten in der Wüste, bis von euch Botschaft zu mir kommt. Und so brachten Zadok und Abjatar die Lade Gottes zurück nach Jerusalem und blieben dort. Also hier sind zunächst einmal die beiden Priester zurückgegangen nach Jerusalem. Und dann auch in Vers 31, 2. Samuel 15, Vers 31. Und als David gesagt wurde, dass Ahitophel im Bunde mit Absalom sei, sprach er, Herr, jetzt bittet er Gott, mache den Ratschlag Ahitophels zur Torheit. Der Ahitophel, der war sehr respektiert im Lande. Es wird sogar an einer Stelle gesagt, dass alles das, was er sagte, galt so als das Wort Gottes. Und jetzt erkannte David hier, dieser Ahitophel, der hat sich jetzt dem Absalom zugesandt und zugesellt. Bitte, Herr, greife ein, dass was immer er an Ratschlägen gibt, dass das nicht akzeptiert wird oder dass diese Ratschläge abgelehnt werden. Interessant ist, dass er dann auch zu einem weiteren seiner Freunde Folgendes sagt, in Vers 32. Und als David auf die Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegte, siehe, da begegnete ihm Huschai, der Arkiter, mit zerrissenem Rock und Erde auf seinem Haupt. Und David sprach zu ihm, wenn du mit mir gehst, wirst du mir eine Last sein. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sprichst, ich will dein Knecht sein, König, wie ich zuvor deines Vaters Knecht war, will ich nun dein Knecht sein, so könntest du mir zu gut den Ratschlag Ahitophels zunichte machen. Also David sagte, okay, zunächst einmal bittet er zu Gott, sieht zu, dass der Ratschlag von Ahitophel zunichte gemacht wird, aber er macht auch selbst etwas. Schauen Sie, Glaube ohne Werke ist auch tot. Wenn man etwas machen kann, dann sollte man es tun. Nun, die Art und Weise, wie David hier vorgeht, mehr oder weniger sagt er ja jetzt seinem Freund, er soll zu einem Spion werden, zu einem Lügner werden, zu einem Heuchler werden, das war sicherlich nicht unbedingt die richtige Art. Aber gleichwohl, so ist es passiert. Es heißt hier in Vers 35, auch sind die Priester Zadok und Abiatar mit dir. Alles, was du hörst aus des Königs Hause, sollst du den Priestern Zadok und Abiatar sagen. Und es siehe, sind bei ihnen ihre beiden Söhne, Ahimaas, Zadoks Sohn, und Jonathan, Abiatars Sohn, und durch die könnt ihr mir alles zukommen lassen, was ihr hören werdet. Und so kam Hushai, der Freund Davids, in die Stadt, und Absalom zog in Jerusalem ein. Also hier plant David bereits schon eine gewisse Reaktion vor in Jerusalem. Er sagt, okay, ihr seid jetzt da, ihr könnt jetzt ausspionieren, was der Absalom so vorhat. Und ihr könnt mir dann darüber Bescheid geben. Und ihr könnt auch versuchen, einen Ratschlag, den der Ahithophel geben mag, zu hintergraben. Nun, interessant ist auch noch etwas anderes im Hinblick auf diesen Ahithophel. Wir lesen in den Psalmen, dass David im Hinblick auf Christus geschrieben hatte, dass sein Freund ihn verraten würde. Derjenige, der mit mir das Brot gegessen hat, der wird sich gegen mich auflehnen. Und das war natürlich eine Bezugnahme auf Judas Iskariot, der Christus verraten würde. Das war natürlich eine Prophezeiung auf Christus hin gemünzt. Aber David hat ja auch, als er diesen Psalm schrieb, an seine eigene Situation gedacht. Und der Freund, der ihn verraten würde, es war kein anderer als dieser Ahithophel, an den er hier dachte. Und er sagte, das war derjenige, der mein Freund war. Das war derjenige, der mit mir Brot gegessen hat. Und er würde sich gegen mich auflehnen. Und so ist es ja auch genau geschehen. Also auch da muss man ein wenig aufpassen mit Freunden. Freunde können manchmal sehr heimtückisch sein, wenn man nicht genau achtet, worauf die eigentlich hinaus wollen. Sind sie deshalb nur Freunde, weil sie vielleicht, sagen wir mal, Prestige haben in der Welt, eine gute Position haben, eine gute Arbeit, was auch immer, vielleicht Geld haben? Aber wenn das alles weg ist, wo sind dann ihre Freunde? Ich meine, diese Geschichte, die gibt es ja immer und immer wieder. Schauen wir uns nun zunächst einmal die Reaktionen von Davids Freunden und Feinden auf seine Flucht an. Das waren nämlich unterschiedliche Reaktionen. Einige positive haben wir bereits gesehen. Hier geht es jetzt in 2. Samuel 16, angefangen in Vers 1, um den Ziba. Diesen Knecht Ziba. 2. Samuel 16, Vers 1. Und als David ein wenig über die Höhe hinabgegangen war, siehe, da begegnete ihm Ziba, der Knecht Mephibosheths. Nun, Mephibosheths, das war der Sohn, der lahm war, der Sohn von Jonathan, und der David hatte ihm sehr große Huld erwiesen. Und jetzt kommt der Knecht von Ziba, dem David entgegen, mit einem Paar gesattelter Esel. Darauf waren 200 Brote und 100 Rosinenkuchen und 100 frische Früchte und ein Schlauch Wein. Und da sprach der König zu Ziba, Vers 2, was willst du damit machen? Und Ziba sprach, die Esel sollen für das Haus des Königs sein, um darauf zu reiten. Und die Brote und die Früchte sind für die Leute zum Essen und der Wein zum Trinken, wenn sie müde werden in der Wüste. Und der König sprach, ja, wo ist der Sohn deines Herrn? Mit anderen Worten, wo ist der Mephibosheth? Und Ziba sprach zum König, siehe, er blieb in Jerusalem, denn er denkt, heute wird mir das Haus Israel meines Vaters Königtum zurückgeben. Der Mephibosheth war ja der Sohn von Jonathan, der war der Sohn von Sauls. Und die Anklage ist jetzt, hofft der Herr von Ziba, dass er das Königtum zurückerlangt. Nun, wie wir noch sehen werden, ob diese Anklage jetzt berechtigt war, ist zweifelhaft, aber das war jetzt die Anklage. Und zunächst einmal glaubt König David dem. Vers 4. Und der König sprach zu Ziba, siehe, es soll dein sein alles, was Mephibosheth hat. Und Ziba sprach, ich neige mich, lass mich auch ferner deine Gnade finden, vor dir, mein Haus und König, oder mein Herr und König. Und auch hier wiederum eine Lektion, die wir lernen müssen. David glaubt der ersten Erzählung von dem Ziba in diesem Augenblick. Aber die Bibel sagt uns auch, nun, der Erste, der wird uns eine Erzählung geben, aber warten wir ein bisschen, achten wir auch mal darauf, wie die andere Entgegnung lautet, und dann wird sich's finden. Dann wird sich's finden, ob das alles so war, wie das gesagt wird. Lesen wir jetzt weiter in Vers 5. Hier kommt eine weitere Reaktion, eine gegenseitige, in Vers 5. Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Shimi, der Sohn Geras, der kam heraus und fluchte. Nun, es war ein todeswürdiges Vergehen, den König zu verfluchen. Das können Sie in 2. Mose lesen. Und er warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk und alle seine Helden zu seiner Rechten und seiner Linken waren. Er war so ein bisschen blödsinnig, dies so zu tun, aber er tat es gleich wohl. So aber rief Shimi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann. War David ein Bluthund, ein ruchloser Mann? Keineswegs. Er war ein Mann des Krieges, wie wir gelesen hatten. Er war jemand, der Blut vergossen hatte. Aber so hatte auch Saul Blut vergossen. Und deswegen durfte David den Tempel nicht bauen. Aber er war mit Sicherheit kein ruchloser Mann. Gott sagt, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Er war ein Mann, der allen Willen Gottes letztendlich tun würde. Er war ein Mann, der Ehre hatte. Also das war ein total unglaublich schlimmer Fluch. Und er hätte ohnehin, selbst wenn es richtig gewesen wäre, solche Aussagen nicht treffen sollen vor allen anderen. Der Herr aber hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, sagt jetzt der Shimi weiter, an dessen Stadt du König geworden bist. Und jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes. Hat er das? Wir hatten ja bereits gelesen, Gott hat nach wie vor König David als den König angesehen. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. Also das waren sehr gewichtige Worte hier von diesem Shimi. Und wie gesagt, er hätte natürlich ohne weiteres hier dafür exekutiert werden können. Und hier finden wir nun, dass der Abishai, das war ja der Bruder von Joab, der Abishai, der wird ja immer und immer wieder als jemand dargestellt, der keineswegs tolerant war, der sagt jetzt, okay, also diesem Hund, diesem Shimi, dem haue ich den Kopf ab. Vers 9. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, der sprach zu dem König, sollte dieser tote Hund meinen Herrn, dem König, fluchen dürfen? Ich will hingehen und ihm den Kopf abhauen. Interessant die Reaktion von David in Vers 10. Nun, David hatte genug Probleme. Er sagte hier, der König sprach, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Also sowohl der Joab als auch der Abishai. Das waren also zwei sehr gewalttätige Söhne. Lasst ihn fluchen. Denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Mit anderen Worten, der hätte es nicht getan, wenn es zumindest Gott nicht zugelassen hätte. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Vers 11. Und David sprach zu Abishai und zu allen seinen Großen. Siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, der trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht auch jetzt dieser Benjaminiter? Lass ihn ruhig fluchen. Denn der Herr hat es ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit gutem Vergelten sein heutiges fluchen. Und so ging David mit seinen Leuten des Weges. Aber Shimi ging am Hang des Berges entlang ihm gegenüber und fluchte und warf mit Steinen nach ihm und bewarf ihn mit Erdklumpen. Also eine sehr total respektlose, verderbliche Handlung. Aber in diesem Falle war David nicht geneigt, in diesem Zusammenhang etwas mit Shimi zu tun. David verbietet, dass der Abishai dem den Kopf abschlägt. Und jetzt lesen wir weiter, dass sich Absalom nach Jerusalem begibt, in Jerusalem ist. 2. Samuel 16, Vers 15. Aber Absalom und alles Volk, die Männer Israels, die kamen nach Jerusalem und Ahitophel mit ihm. Und als aber Hushai, der Arkiter, Davids Freund, zu Absalom hereinkam, rief er Absalom zu, es lebe der König, es lebe der König. Der Absalom ist zunächst etwas misstrauisch, du bist doch der Freund von David, aber der Hushai, der überzeugt dann den Absalom, dass er ihm treu sein würde. Und er wird jetzt von Absalom angenommen. Und wenn Sie jetzt weiter die Erzählung lesen, dann finden Sie, dass der Ahitophel einen guten Rat dem Absalom gibt, wie er gegen David vorgehen solle. Und dieser Rat, wenn er durchgeführt worden wäre, hätte wohl auch zum Untergang von David und seinen Leuten geführt. Aber der Ahitophel, der wird letztendlich von dem Hushai widerlegt. Und wir hatten ja gelesen, dass Gott eingreifen solle, um den Rat des Ahitophel zu widerlegen. Und Absalom würde dann dem Rat von Hushai folgen und nicht dem Rat von Ahitophel. Aber bevor dies geschieht, lesen wir von einem weiteren Ratschlag, den der Ahithophel gibt, und den würde der Absalom erfüllen. Und zwar lesen wir das zunächst einmal in 2. Samuel 16 und in Vers 20. Absalom sprach zu Ahithophel: Gebt euren Rat, was sollen wir tun? Und Ahithophel sprach zu Absalom: Gehe ein zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat, um das Haus zu bewahren. So wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater in Verruf gebracht hast, und dann werden alle die, die zu dir stehen, desto kühner werden. Da machten sich Absalom ein Zelt, auf dem Dach, und Absalom ging zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen ganz Israel. Und wenn damals, Vers 23, Ahithophel einen Rat gab, dann war das, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. So viel galten alle Ratschläge Ahithophels bei David und bei Absalom sogar. Auch bei David. Aber dieser Rat wird jetzt befolgt. Warum wird dieser Rat befolgt? Nun, er war die direkte Konsequenz der Prophezeiung, die damals Nathan dem David gab. Der Nathan hatte ja dem David gesagt: Okay, du hast heimlich diesen Ehebruch begangen. Es wird aber jetzt dazu kommen, dass man dies vor aller Welt, vor den Augen aller Welt tun wird, mit deinen, in diesem Falle, Nebenfrauen. Und deswegen hat Absalom dies getan. Es war eine direkte Erfüllung der Prophezeiung von Nathan. Aber jetzt, wenn wir uns auf diesen weiteren Rat von Ahithophel beziehen, der wird in 2. Samuel 17 näher beschrieben. In Vers 7 wird etwas sehr Interessantes gesagt. Da heißt es nämlich: Und da sprach Hushai zu Absalom: Es ist kein guter Rat, den Ahithophel diesmal gegeben hat. Und Hushai sprach weiter: Du kennst deinen Vater und seine Leute, dass sie stark sind und zornigen Gemütes, wie eine Bärin auf dem Felde, der die Jungen geraubt sind. Dazu ist dein Vater ein Kriegsmann und wird seinen Leuten keine Nachtruhe gönnen. Hier eine interessante Charakterbeschreibung. Nun, ob die jetzt total so richtig war, der Hushai, der wollte natürlich den Absalom jetzt für sich gewinnen, aber gleichwohl beschreibt er den David in einer Weise, zu dem also Absalom zustimmen konnte. Dein Vater und seine Leute sind stark und zornigen Gemüts, und David ist ein Kriegsmann. Schauen Sie, da findet sich wiederum die Problematik. Die Problematik, die David hatte, die David ablegen musste, überwinden musste. Und in Vers 14 im gleichen Kapitel lesen wir nun, 2. Samuel 17, Vers 14, da sprachen Absalom und jedermann in Israel: Der Rat Huscheis des Arkiters ist besser als Ahithophels Rat. Und die Idee war jetzt die, dass der Hushai mehr Zeit gewann, damit sich David vor Absalom dann verbergen konnte. Wenn er sofort, der Absalom, dem Rat Ahithophels gefolgt wäre, dann hätten die sofort David angegriffen und höchstwahrscheinlich ihn auch vernichtet. Aber hier lesen wir weiter in Vers 14. Und so schickte es der Herr, dass der kluge Rat Ahithophels verhindert wurde, damit der Herr Unheil über Absalom brächte. Schauen Sie, das war letztendlich der Zweck des Ganzen. Der Absalom sollte für seine Rebellion bestraft werden von Gott. Und Gott hat es jetzt so gefügt, dass dies auf diese Weise geschehen konnte. Schauen Sie, Gott arbeitet manchmal auf sehr mysteriöse Weisen. Und wir müssen nicht immer unbedingt begreifen, wie er das tut. Wir müssen das Vertrauen haben, allerdings, dass Gott genau weiß, was er tut, und dass er auch genau das tut, was er tun will. Und das war genau hier der Fall. Und nun, als der Ahithophel bemerkte, was jetzt geschehen war, da lesen wir Folgendes in Vers 23. Als aber Ahithophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, da sattelte er seinen Esel, machte sich auf, zog heim in seine Stadt, bestellte sein Haus, und er hängte sich und starb und wurde begraben in seines Vaters Grab. Auch hier wiederum eine deutliche Parallele zu Judas Iskariot, der sich auch erhängte, als er sah, was mit Jesus geschah. Nun, Judas hatte Jesus wegen Geld verraten, das war ganz klar. Aber dann kam so eine menschliche Reue zustatten bei ihm, und er wollte das Geld zurückgeben den heuchlerischen Pharisäern. Und die nahmen es nicht an, die sagten: Na, das ist doch Blutgeld, können wir nicht annehmen. Und als David, oder vielmehr als Judas das sah, hat er sich dann erhängt. Und hier der Ahithophel, als er bemerkte, dass sein Rat nicht mehr angenommen wurde von Absalom, da hatte er keinerlei Funktion mehr dort. Zu David zurück konnte er auch keineswegs. Er hat sich erhängt. Sehr wichtig, dass man, wenn man sich auf falsche Wege begibt, sich das vorher gut und gerne überlegen sollte. In Vers 25, 2. Samuel 17, Vers 25, da lesen wir: Und Absalom hatte Amasa, auch eine wichtige Person, an Joabs Stadt über das Heer gesetzt. Denn der Joab war ja nach wie vor der Kriegshauptmann unter David. Und so hat also jetzt Absalom den Amasa genommen und hat ihn zum Kriegshauptmann gemacht. Amasa aber war der Sohn eines Mannes mit Namen Jeter, eines Israeliters, der zu Abigail, der Tochter des Naasch, eingegangen war. Und diese war eine Schwester der Zeruja, Joabs Mutter. Also hier auch eine gewisse Verwandtschaft lag schon vor. Also jetzt wird dieser Amasa Oberster des Heeres über Israel. Man könnte sagen, diejenigen, die bei David waren, das waren die hauptsächlich Vertreter von Juda. Und nun lesen wir die sehr bekannte Erzählung über Absaloms Tod. Und auch hier wiederum nur einige Höhepunkte. Aber in 2. Samuel 18 und Vers 3. Zunächst einmal würde es jetzt zu diesem Krieg doch noch kommen. Und das Kriegsvolk sprach: Du sollst nicht ausziehen, denn wenn wir fliehen oder die Hälfte von uns stirbt, so werden sie unserer nicht achten, aber du bist wie 10.000 von uns, so ist es nun besser, dass du uns von der Stadt aus helfen kannst. Der König sprach zu ihnen: Was euch gefällt, das will ich tun. Der König trat ans Tor und das ganze Kriegsvolk zog aus zu 100 und zu 1.000, Vers 5. 2. Samuel 18, Vers 5. Und der König gebot Joab und Abishai, das waren ja die beiden Brüder, und Ittai und sprach: Verfahrt mir schonend mit meinem Sohn Absalom. Und das ganze Kriegsvolk hörte es, als der König allen Hauptleuten Absaloms wegen diesen Befehl gab. Also das Kriegsvolk überredet zunächst einmal dem David, nicht teilzuhaben, aktiv teilzuhaben an dem Krieg. Nun passiv schon, er war nach wie vor der Kriegsherr, der oberste Kriegsherr sozusagen, Joab unter ihm. Und er befahl natürlich diesen Krieg, gegen Absalom zu kämpfen. Und dann sagte er aber ganz klar zu hauptsächlich Joab und Abishai: Tötet mir aber den Absalom nicht. Nun, der Krieg wird beginnen, die Schlacht beginnt, Vers 8. Und der Kampf breitete sich dort aus über die ganze Gegend. Und der Wald fraß an diesem Tage viel mehr Volk, als das Schwert fraß. Nun, wie ist diese Stelle zu verstehen? Einige sagen, das bedeutet, dass mehr im dichten Wald starben, möglicherweise auch durch Hinterhalt, als auf freiem Feld, in offener Schlacht. Andere aber sagen, nein, es geht darum, Gott griff hier auch wiederum ein, und mehr wurden im Wald durch viele wilde Tiere getötet, die dort lebten, als durch das Schwert der Gegner. Wie auch immer, viele starben. Und jetzt lesen wir in Vers 9. Und Absalom begegnete den Männern Davids und tritt auf einem Maultier. Und als das Maultier unter einer großen Eiche mit dichten Zweigen kam, da blieb sein Haupt an der Eiche hängen, und er schwebte zwischen Himmel und Erde, denn sein Maultier lief unter ihm weg. Und als das ein Mann sah, da tat er es Joab kund und sprach: Siehe, ich sah Absalom an einer Eiche hängen. Jetzt macht der Mann zunächst einmal, kriegt der Vorwurf von Joab. Der Joab sagt ja: Warum hast du ihn nicht getötet? Der Mann sagt ja: David hat doch befohlen, dass er nicht getötet werden soll. Aber der Joab hatte sich keineswegs damit einverstanden erklärt. Und so lesen wir in Vers 14. Und Joab sprach: Ich kann nicht so lange bei dir verweilen. Und dann nahm Joab drei Stäbe in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, als er noch lebend an der Eiche hing. Und 10 Knappen, Joabs Waffenträger, Vers 15, umringten ihn und schlugen ihn tot. Jetzt wird also entgegen des Befehls von David der Absalom durch Joab und seine Kriegsknechte getötet. Wir lesen weiter in Vers 18. Absalom aber hatte sich eine Säule aufgerichtet, als er noch lebte. Die steht im Königsgrund. Denn er sprach: Ich habe keinen Sohn, der meinen Namen lebendiger hält. Und er nannte die Säule nach seinem Namen. Und sie heißt auch bis auf diesen heutigen Tag Absaloms Mal. Aber warum hatte er keine Söhne? Wir hatten ja vorher gelesen, dass er 3 Söhne hatte. Nun, die Erklärung ist die, dass die Söhne scheinbar sogar im Säuglingsalter bereits oder zumindest im Kleinkindalter starben. Sie werden auch nicht namentlich erwähnt. Der Name wird ja nicht gegeben. Der Name der Schwester schon, also der Tochter von Absalom, aber nicht die Namen der Söhne. Deswegen, als er dann scheinbar sich die Säule errichtete, da hatte er keine Söhne mehr. Die waren bereits gestorben. Jetzt wird David über Absaloms Tod informiert. Wir lesen dies weiter in Kapitel 18 Zunächst einmal in Vers 19. Und Ahimaas, der Sohn Zadoks, sprach, lass mich doch laufen und dem König die gute Botschaft bringen. Interessant, gute Botschaft. Evangelium kann auch mit gute Botschaft oder gute Nachricht oder frohe Botschaft übersetzt werden. Also der wollte dem David jetzt eine gute Botschaft bringen, dass der Krieg beendet war. Denn jetzt, nachdem Absalom gestorben war und die Posaune erschallte, die Joab blies, da flohen die Israeliten. Der Krieg war aus. Ich will also jetzt dem König die gute Botschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat gegen seine Feinde. Und Joab aber sprach zu ihm, du bist heute nicht der Mann für eine gute Botschaft. An einem anderen Tage darfst du eine Botschaft bringen, aber heute nicht. Denn des Königs Sohn ist tot. Der Joab wusste ganz genau, was die Reaktion von David sein würde. Vers 22. Ahimas aber, der Sohn Zadoks, sprach abermals zu Joab, komm, was da will. Ich möchte auch laufen dem Mohren nach, denn der Joab wollte zunächst einmal einen Mohren schicken, dem David die Botschaft zu verkünden. Ich will dem Mohren nachlaufen. Und Joab sprach, was willst du laufen, mein Sohn? Du hast keine gute Botschaft zu bringen. Also die Tatsache, dass der Krieg aus war, im Vergleich zu der Tatsache, dass der Absalom getötet worden war, das war dann keine gute Botschaft für David. Das wusste der Joab. Aber gleichwohl, die beiden laufen jetzt auf den David zu. In Vers 27, eine interessante Feststellung wird hier gemacht. Der Wächter sprach jetzt zu David, ich sehe den ersten laufen, wie Ahimaas, der Sohn Zadoks, läuft. Mittlerweile hatte jetzt der Ahimaas den Mohren überholt. Und der König sprach, es ist ein guter Mann und bringt eine gute Botschaft. Das ist grundsätzlich wichtig. Ein guter Mensch wird eine gute Botschaft bringen. Wenn wir heute das Evangelium vom Reich Gottes zu einem Zeugnis allen Völkern verkünden, dann ist das eine gute Botschaft. Denn die Botschaft ist die, dass Christus zurückkommen wird, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, um allem Unrecht, allem Hass, allem Krieg, allem Leid, aller Armut, aller Unterdrückung, aller Diktatur, menschliche Diktatur ein Ende zu machen. Und wenn wir diese Botschaft verkünden oder teilhaben an der Verkündigung dieser Botschaft, dann sollten wir gute Menschen sein. Denn Gott wird sich keiner schlechten Menschen bedienen, um eine gute Botschaft erfolgreich zu verkündigen. Das war hier auch das, was eigentlich David hier zum Ausdruck brachte. Nur in diesem Falle hatte sich David getäuscht. Jedenfalls in dem Sinne, als er selbst es sich so betrachtet hatte. Letztendlich war es schon auch eine gute Botschaft, dass der Krieg zu Ende war und dass David wiederum König blieb, aber nicht in Davids Augen. Und so lesen wir in Kapitel 19 und Vers 1, 2. Samuel 19 und Vers 1, die Reaktion Davids auf Absaloms Tod. Und als er das hörte, dass der Absalom gestorben war, da erbebte der König und ging hinauf in das Obergemach des Tores und weinte. Und im Gehen rief er, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Man sieht die emotionale Bindung, die David nach wie vor für Absalom hatte. Der Absalom, der keineswegs dieser emotionalen Bindung wert war. Und es wurde Joab angesagt, siehe, der König weint und trägt Leid für Absalom. Nicht, der König freut sich, dass der Krieg vorbei ist, dass seine Gefolgsleute siegreich waren, dass die noch leben, dass die nicht umgekommen sind. Nein, der trägt jetzt Leid für Absalom. Und so wurde aus dem Sieg, Vers 3, an diesem Tage eine Trauer. Unter dem ganzen Kriegsvolk, jetzt hatten die natürlich auch Mitleid mit David. Denn das Volk hatte an diesem Tage gehört, dass sich der König um seinen Sohn grämte. Aber es war auch Trauer darüber, dass der David so reagierte. Interessant ist auch, man könnte sagen, vom Prinzip her diese Aussage, denn auch wenn man einen Sieg erwirbt und erringt in einem Krieg, ist es letztlich wie eine Fehlentscheidung, ein Fehlverhalten. Vers 4. Das Kriegsvolk stahl sich weg an diesem Tage in die Stadt, wie sich Kriegsleute wegstehlen, wenn sie sich schämen müssen, weil sie im Kampf geflohen sind. Also hier wird eine Parallele aufgeführt. Nun, weil der David jetzt um Absalom trauerte, nicht um die Kriegsleute, sich nicht für die freute, da stahlen die sich weg, weil in ihren Augen war es so, als ob die sich jetzt von dem Krieg entfernt hätten, so Deserteure geworden wären. Aber letztlich ist es auch so, dass kein Krieg, keine Schlacht, eine freudige Siegesfeier beanspruchen sollte. Krieg hat immer mit Tod zu tun, immer mit Mord zu tun, immer mit dem Töten von vielfacher unschuldigen Menschen zu tun. Auch Zivilisten zu tun, die gar nicht an dem Krieg teilnehmen. Nun, lesen wir weiter in Vers 5. Und der König hatte sein Angesicht verhüllt und schrie laut, ach, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Joab aber kam zum König ins Haus und sprach, du hast heute schamrot gemacht all deine Knechte, die dir heute das Leben gerettet haben, und deinen Söhnen, deinen Töchtern, deinen Frauen und Nebenfrauen, weil du lieb hast, die dich hassen, und hassest, die dich lieb haben. Hassest in dem Sinne weniger lieb haben. Der Joab hatte das schon richtig verstanden. Also du hast den Absalom lieber als seine eigenen Leute, die für dich eingetreten sind. Denn du lässt heute merken, dass dir nichts gelegen ist an den Obersten und Kriegsleuten. Ja, ich merke heute wohl, wenn nur Absalom lebte und wir heute alle tot wären, das wäre dir recht. Das war natürlich ein bisschen überspitzt, aber gleichwohl, der hatte schon einen Punkt hier. Und so mache dich nun auf und komme heraus und rede mit deinen Knechten freundlich. Denn ich schwöre dir bei dem Herrn, wenn du nicht herauskommst, so wird kein Mann bei dir bleiben diese Nacht. Und das wird für dich ärger sein als alles Übel, das über dich gekommen ist, von deiner Jugend auf bis hierher. Also scheinbar hat der David sehr viel Übel erlitten. Das wusste der Joab ja nun auch. Warum? Warum ließ Gott dies alles zu? Wiederum, um David letztendlich dazu zu bringen, zu erkennen, dass seine Gesamthaltung im Hinblick auf Krieg zum Beispiel falsch war. Und da stand der König auf und setzte sich ins Tor. Und man sagte es allem Kriegsvolk, siehe, der König sitzt im Tor, und da kam alles Volk vor den König. Er hatte also dann doch noch die Situation dadurch gerettet, dass er schon seine Treue gegenüber dem Kriegsvolk zum Ausdruck brachte, dass er sich jetzt dorthin gesetzt hat als König. Aber schauen wir uns noch einmal die Kausalkette an hier. Nun, der David hatte den Krieg gegen Absalom befohlen, er hat zwar nicht aktiv daran teilgenommen, er hatte ihn befohlen. Und Absalom stirbt. Absalom wird im Krieg umgebracht. Zwar durch den Joab, entgegen dem Befehl von König David, aber im Krieg sterben Leute. Das hätte man sich überlegen müssen. Krieg führt zum Tod. Jeder Krieg führt zum Tod. Aber dies war auch alles Konsequenz der Sünde. Schauen Sie, aufgrund der Sünde Davids mit Bathsheba und dann mit dem der Sünde des Mordes dann an Uriah, wissen wir ja, der Sohn von David und Bathsheba musste sterben. So dann aufgrund der Prophezeiung des Nathan wurde der Amnon vom Absalom getötet, weil der Amnon sich sehr stark gegen die Schwester von Absalom, Tamar, vergangen hatte. Und dann stirbt Absalom im Krieg. Aber er stirbt wegen seiner Rebellion gegenüber David. Und das war das etwas, was Gott auch zuließ und letztendlich da eingriff. Aber schauen Sie diese Kausalkette. Sünde führt zu Unheil. Hat Konsequenzen. Sünde wird bestraft. Nun, man soll Sünde bereuen, wenn man sie erkennt. Und Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit mag vielleicht die Strafe erlassen. Aber gewisse Sünden haben auch ihre Konsequenzen, wo Gott dann nachhaltig eingreifen muss und sagen, ja, aber ich muss schon etwas jetzt noch tun, denn sonst wirkt diese Lektion in keinster Weise. Bei David fand er, auch weil er jetzt dazu durch seine Sünde beigetragen hatte, dass seine Feinde gegen Gott lästerten, dass er sehr nachhaltig eingreifen musste. Und jetzt lesen wir, dass David zurückkehrte nach Jerusalem und dass Israel, die sich ja zunächst einmal dem Saul oder dem Hause Saul angeschlossen hatten, die wollten jetzt wieder den David auch anerkennen als König über ganz Israel. 2. Samuel 19, angefangen in Vers 9. Und als Israel geflohen war, am Schluss von Vers 9, und jeder in sein Zelt, da stritt sich alles Volk in allen Stämmen Israels. Und sie sprachen, der König hat uns errettet aus der Hand unserer Feinde, hat uns erlöst aus der Hand der Philister, hat jetzt aus dem Lande fliehen müssen vor Absalom, das Elf von Absalom, den wir über uns gesalbt hatten. Der wurde also glatt gesalbt zum König, aber nicht wurde das anerkannt von Gott. Der ist gefallen im Kampf, ja nicht unbedingt, er wurde durch Joab umgebracht. Warum seid ihr nun so still und holt den König nicht wieder zurück? Es kam aber die Rede ganz Israels vor den König. Und der König sandte zu den Priestern Zadok und Abiatar und ließ ihnen sagen, redet mit den Ältesten in Juda und sprecht. Warum wollt ihr die Letzten sein, den König zurückzuholen in das Haus? Ihr seid meine Brüder von meinem Gebein und Fleisch. Warum wollt ihr denn die Letzten sein, den König zurückzuholen? Und zu Amasa sprecht, Amasa, das war ja der Feldhauptmann, den Absalom eingesetzt hatte über Israel, bist du nicht von meinem Gebein und Fleisch? Gott tue mir dies und das, wenn du nicht Feldhauptmann sein sollst, vor mir dein Leben lang an Joabs Statt. Also er wollte schon den Joab ein bisschen da absetzen, scheinbar. Aber so sollte es nicht kommen. Und er wandte das Herz aller Männer Judas wie eines Mannes Herz, und sie sandten hin zum König, komm zurück, du und all deine Leute, und da kam der König zurück. Und als er an den Jordan kam, da waren die Männer Judas nach Gilgal gekommen, um dem König entgegenzuziehen und den König über den Jordan zu führen. Also jetzt kamen zunächst einmal die Männer von Juda und haben den König zurückgeholt, noch bevor die Männer von Israel dazu die Gelegenheit hatten. Was ich hier betonen möchte, ist auch die Unterscheidung. Auch hier bereits schon gibt es eine klare Unterscheidung zwischen Israel und Juda. Eine Unterscheidung, die sich die gesamte Bibel hindurch fortsetzen würde. Letztendlich kam es ja zu einer Reichsteilung zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda. Und dann lesen wir über diese Reichsteilung bis hin zu dem Punkt, wo das Haus Israel durch die Assyrer in die Versklavung geführt wurde, in Kriegsgefangenschaft, weggeholt wurde aus ihrem Lande. Und erst später dann wurde das Haus Juda durch die Babylonier in die Versklavung geführt und weggeführt. Aber dann kamen die aus dem Hause Juda zurück ins gelobte Land. Die aus dem Hause Israel kamen nie zurück, sind auch heute nicht dort. Deswegen, es gibt nach wie vor Nachfahren vom Haus Israel. Es gibt viele Prophezeiungen für das Haus Israel in der Zukunft, kurz vor der Wiederkunft Christi. Die müssen also als große Nationen existieren. Aber es sind eben gerade nicht die Juden in dem Staat Israel. Denn das Haus Israel wurde dann zu den verlorenen Stämmen des Hauses Israel gerechnet. Die wurden so benannt. Aber diese Unterscheidung zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda, die gab es hier bereits schon. Hier zwischen Israel und Juda. Und so lesen wir jetzt weiter, dass die vom Hause Juda den David zunächst einmal zurückholen. Und das würde jetzt auch Konsequenzen haben. Aber lesen wir jetzt etwas weiter über diesen Shimi. Das war ja derjenige, der den David so stark verflucht hatte. Angefangen in Vers 17. Und Shimi, der Sohn Geras, der Benjaminiter, der in Bahurim wohnte, zog eilends mit den Männern von Juda hinab, dem König David entgegen. Und mit ihm 1000 Mann von Benjamin, dazu auch Ziba, der Knecht des Hauses Saul, also der Knecht von dem Sohn von Jonathan, mit seinen 15 Söhnen und 20 Knechten, und sie gingen durch den Jordan, bevor der König kam, und machten eine Furt durch den Jordan, damit sie das Haus des Königs hinüberführten und täten, was ihm befehle. Und Shimi aber, der Sohn Geras, fiel vor dem König nieder, als dieser über den Jordan gehen wollte, und sprach zum König, mein Herr, rechne es mir nicht als Schuld an, und denke nicht mehr daran, dass dein Knecht sich an dir vergangen hat an dem Tage, da mein Herr, der König, aus Jerusalem ging, und der König nehme es nicht zu Herzen. Denn dein Knecht erkennt, dass ich gesündigt habe. Vers 21. Und siehe, ich bin heute als erster vom ganzen Hause Josef gekommen, dass ich meinem Herrn, dem König, entgegenzöge. Also er gibt zumindest vor, bereut zu haben. Nun, der Abishai, der Bruder von Joab, Vers 22. Der Abishai, der Sohn der Zeruja, der hob an und sprach, sollte Shimi nicht sterben, da er doch dem Gesalbten des Herrn geflucht hat, also der wollte nach wie vor dem jetzt den Kopf abhauen. Vers 23, David aber sprach, was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne der Zeruja, also Joab und Abishai hauptsächlich, dass ihr mir heute zum Satan werden wollt? Sollte heute jemand sterben in Israel? Meinst du, ich wisse es nicht, dass ich heute wieder König über Israel, nicht nur Juda, geworden bin? Interessant die Ausdrucksweise. Ihr wollt mir heute zum Satan werden. Denken wir daran, wie damals Petrus zu Christus kam. Als Christus davon sprach, dass er den Menschen überliefert werden würde, dass die ihn martern würden, dass die ihn umbringen würden, dass die ihn kreuzigen würden. Was sagt Petrus? Oh, das geschehe aber dir ja bloß nicht. Und Christus erwiderte dem Petrus, weiche von mir, Satan, denn du begehrst nicht, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das war etwas, was hier der Abishai begehrte. Der wollte das, was die Menschen wollten. Ja, dieser Shimi, der muss das Haupt abgeschlagen werden. Aber David sagt, nein, du wirst mir jetzt hier zum Satan, zur Versuchung. Er erkannte, wer jetzt hier diesen Abishai dazu versuchte, diese Dinge so zu sagen und zu tun. Genau wie damals in diesem Augenblick Petrus diese Gedanken von Satan erhielt. Und deswegen hat damals Christus ihn so stark auch in diesem Sinne angegriffen, in Anführungszeichen. Aber natürlich war auch da auch Christus jemand, der genau wusste, was für Schwierigkeiten ihm bevorstanden. Und er sagte, ich will eigentlich da gar nicht durch. Wie bete ich darum, dass diese Feuertaufe sozusagen, die er so als Feuertaufe bezeichnet hat, dass die vorüber wäre? Und er sagte immer und immer wieder, hier, das Fleisch ist schwach, der Geist ist willig. Und er hat den Vater darum gebeten, dass wenn es möglich wäre, könnte dieser Kelch in ihm vorübergehen. Aber er war gleichwohl willens, den Befehl, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Diese Einstellung müssen wir auch haben, egal wie schwer es sein mag in unserem Leben. Und hier, der David wusste, wenn das jetzt hier in diesem Augenblick geschehen würde, wäre es genauso wieder verkehrt gewesen. Und deswegen lässt er es nicht zu. Nun, es würden schon noch Konsequenzen für Shimi erwachsen in der Zukunft. Aber in diesem Augenblick hier wollte er es nicht zulassen. Und der König sprach, Vers 24, zu Shimi, du sollst nicht sterben. Und der König schwor es ihm, er sollte nicht sterben wegen dieser Tat, dieses Fluches. Aber Konsequenzen würden erwachsen, gleichwohl. Und jetzt kommt der Mephibosheth, der Sohn von Jonathan, der Enkel von Saul, derjenige, der nicht dem David half, als der David floh. Vers 25, und Mephibosheth, der Enkel Sauls, kam auch herab dem König entgegen. Und er hatte seine Füße und seinen Bart nicht gereinigt, seine Kleider nicht gewaschen, von dem Tage an, da der König weggegangen war, bis zu dem Tage, da er wohlbehalten zurückkäme. Und als er nun von Jerusalem kam, dem König zu begegnen, da sprach der König zu ihm, ja, warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephibosheth? Und er sprach, mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen. Dein Knecht dachte, ich will einen Esel satteln und darauf reiten und ihn zum König ziehen, denn dein Knecht ist lahm. Dazu hat er deinen Knecht verleumdet, dieser Knecht von dem Jonathan, vor meinem Herrn, dem König. Also der gibt jetzt eine total andere Darstellung, als der Ziba sie gegeben hatte. So, was macht jetzt der David? Konnte er der Sache auf den Grund gehen? Eigentlich nicht so recht. Ich weiß, es gab zwei verschiedene Möglichkeiten. David macht hier eine sehr weise Entscheidung. Zunächst einmal hier in Vers 29 oder vielmehr in Vers 28. So tue nun, wie es dir wohlgefällt. Mein Herr, der König, ist wie der Engel Gottes. Tu, was dir wohlgefällt. Vers 29, meines Vaters ganzes Haus hätte ja den Tod erleiden müssen von meinem Herrn, dem König. Du aber hast deinen Knecht gesetzt unter die, die an deinem Tisch essen. Was habe ich weiter für Recht oder Anspruch, zum König um Hilfe zu schreien? Sagt jetzt hier dieser Mephibosheth. Und jetzt kommt die weise Entscheidung von David. Vers 30, der König sprach zu ihm, was redest du noch weiter? Nun bestimme ich, du und Ziba teilt den Besitz miteinander. Also er sagt, ich weiß nicht, wer hier jetzt Recht hat, wer jetzt wen verleumdet hat oder was auch immer. Okay, teilt euch den Besitz. Und jetzt kommt eine sehr gute Reaktion von dem Mephibosheth in Vers 31. Er spricht zum König, er nehme ihn auch ganz, nachdem mein Herr und König wohlbehalten heimgekommen ist. Also hier sieht es fast danach aus, dass der Mephibosheth die Wahrheit gesagt hatte, aber letztendlich konnte diese Entscheidung nicht erfolgen, denn letztendlich war es ja auch so, dass man brauchte zwei Zeugen, um eine Entscheidung zu treffen. Und die waren nicht da. Und der David hat dann auf diese Weise diese Entscheidung getroffen. Jetzt geschieht allerdings etwas mehr. Zunächst einmal, ich überspringe ein wenig jetzt die nächsten paar Verse oder die nächsten paar Aussagen. Es geht hier um einen weiteren sehr alten Mann, der auch dem David sehr wohl gesonnen war. Komme ich vielleicht gleich noch drauf zurück. Oder in der nächsten Predigt, aller Wahrscheinlichkeit nach. Gleichwohl nicht mehr. Aber ich möchte hier jetzt zum Ausdruck bringen, dass nachdem alles, was jetzt passiert ist, kommt es zum Bürgerkrieg. Zum Bürgerkrieg zwischen Israel und Juda. Und das lesen wir in 2. Samuel 19, angefangen in Vers 41. Und der König zog weiter nach Gilgal und Kimham zog mit ihm. Das Kimham, das war jetzt also dieser Knecht von diesem sehr alten Mann. Und das ganze Volk von Juda hatte den König hinaufgeführt und auch die Hälfte des Volkes von Israel. Also hier auch wiederum die Unterscheidung. Und siehe, Vers 42, da kamen alle Männer von Israel zum König und sprachen zu ihm, warum haben dich unsere Brüder, die Männer von Juda, gestohlen? und haben den König und sein Haus über den Jordan gebracht und alle Männer Davids mit ihm. Also eine unglaubliche, neidvolle Haltung hier. Und da antworteten alle Männer von Juda denen von Israel: Der König steht uns doch näher, warum zürnt ihr darüber? Meint ihr, das Schwert war ein Stück vom König aufgegessen oder für ihn uns weggeschleppt hätten? War auch nicht unbedingt die weiseste Antwort. Vers 44. Aber es antworteten die von Israel, denen von Juda: Wir haben 10-fachen Anteil am König. Wir haben nämlich 10 Stämme. Und sind auch die Erstgeborenen vor euch. Ruben, dann ja auch Josef, waren ja die Erstgeborenen. Juda war ja nicht der Erstgeborene. Warum habt ihr uns denn so gering geachtet? Und haben wir nicht zuerst davon geredet, uns unseren König zurückzuholen? Aber die von Juda redeten noch heftiger als die von Israel. Sehen Sie auch hier wiederum die Unterscheidung. Diese Unterscheidung, auch die ist interessant, denn wir werden auch später dann in der Bibel, können wir lesen, dass es sogar wiederum auch danach noch Kriege gab zwischen Israel und Juden oder den Judas, den Nachfahren von Juda, die dann auch die Juden genannt werden. Und auch in der Endzeit wird es dazu kommen. Wir lesen, dass Eifersucht bestehen wird zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda. Und die gute Beziehung, die heute besteht zwischen dem Haus Israel, wenn Sie wissen, wo das Haus Israel heute ist, und dem Haus Juda, die wird auch nicht Bestand haben. Die wird auch nicht Bestand haben. Aber hier kommt es jetzt zu diesem zunächst einmal Wortgefecht und dann kommt es zu dem regelrechten kriegerischen Gefecht in 2. Samuel 20 und Vers 1. Es geht hier um den Aufstand von einem Mann namens Sheba in Israel. Es traf sich aber, dass dort ein ruchloser Mann war, also kein großartig erfolgreicher, dem man also Respekt zollen sollte. Und er hieß Sheba, ein Sohn Bichris, ein Benjaminiter. Saul stammt ja auch von Benjamin ab. Der blies die Posaune und sprach: Wir haben kein Teil an David, noch Erbe am Sohn Isais. Ein jeder geht in sein Zelt Israel. Und da fiel jedermann in Israel von David ab. Schauen Sie, die Hälfte wollten den zunächst einmal rüberholen. Die gingen sogar mit ihm über den Jordan. Ganz Israel wollte zunächst einmal den David rüberholen. Und dann kommt es zu diesem Wortgefecht mit Juda und jetzt tritt dieser ruchlose Mensch auf und ganz Israel folgt dem. Da sieht man, wie wenig verlässlich treue Anhänger sein mögen. Die waren ja keineswegs treu. Es gab da wirklich treue Anhänger von David, das hatten wir ja gesehen. Aber die waren nicht treu, die waren irgendwo nicht jemand, dem man da großartig viel Vertrauen entgegenbringen konnte. Jedermann in Israel fiel von David ab. Und sie folgten Sheba, Vers 2, dem Sohn Bichris, und die Männer von Juda hingen ihrem König an und geleiteten ihn vom Jordan bis Jerusalem. Und nun eine Zwischenbemerkung, Vers 3, und als aber der König David heimkam nach Jerusalem, dann nahm er die 10 Nebenfrauen, die er zurückgelassen hatte, um das Haus zu bewahren, und tat sie in ein besonderes Haus und versorgte sie, aber er ging nicht ein zu ihnen, und so waren sie eingeschlossen bis an ihren Tod und lebten wie Witwen. Nun, diese Nebenfrauen, das waren ja die, die mit dem Absalom geschlafen hatten vor den Augen von ganz Israel. Und man weiß nicht, inwieweit die da sich hätten weigern können oder sollen oder wollen. Das war vielleicht ähnlich wie mit David und Bathseba. Die hätte sich ja auch nicht dem König entgegensetzen können. Also einige Kommentare sagen, ja, David hat das deshalb getan, weil die Nebenfrauen da jetzt sich bereitwillig dem Absalom unterstellt haben. Das kann man irgendwo aus diesen Stellen nicht entnehmen. Aber es heißt, dass er die Nebenfrauen verschloss. Nun, das Wort verschloss ist sehr interessant. Die neue Lutherbibel von 2009 übersetzt, sie waren abgeschlossen. Es könnte auch sich so anhören, dass die da irgendwo jetzt in einem Haus da abgeschlossen waren, eingeschlossen waren, so quasi im Gefängnis. Aber die Lutherbibel von 1964 schreibt, sie waren verschlossen. Und das kann sich auch auf etwas ganz anderes beziehen. Es kann sich darauf beziehen, dass sie keinerlei Sexualkontakt mehr haben würden bis zum Ende ihres Lebens. Natürlich auch keine Kinder gebären könnten. Das war damals in Israel nicht unbedingt eine sehr positive Sache. Es war nicht so, dass der David jetzt die verstoßen hätte in dem Sinne, dass er denen einen Scheidungsbrief gegeben hätte und sich von ihnen geschieden hätte. Das nicht. Aber er hatte keinerlei sexuellen Kontakt mehr mit ihnen. Natürlich auch deshalb, weil der Absalom mit ihnen diesen Verkehr hatte, möglicherweise aber auch aus einem anderen Grund, wie einige Kommentare das anführen. Vielleicht bekam er mehr und mehr zu Bewusstsein, dass er nicht diese Nebenfrauen hätte haben sollen. Zu Beginn schon nicht. Denn Gott hat ja auch ganz klar gesagt, ein König soll nicht viele Frauen neben Frauen haben. Also diese ganze Idee von der Polygamie, die ja auch gang und gäbe war damals, vielleicht hatte David auch begonnen, ein wenig darüber nachzudenken. Das Wort verschlossen im Hebräischen kann auch die Bedeutung haben von einem Seelenzustand der Unzufriedenheit. Also alles dies ist möglich, wenn man sich diese Stelle anschaut. Das heißt nicht unbedingt, die waren jetzt in einem Gefängnis eingeschlossen für den Rest ihres Lebens. Aber fahren wir jetzt fort, wie das mit diesem Bürgerkrieg weitergeht. Da lesen wir zunächst einmal in Vers 6, da sprach David zu Abishai, nun wird uns Sheba, der Sohn Bichris, mehr Schaden tun als Absalom. Nimm du die Männer deines Herrn und jage ihm nach, damit er nicht etwa für sich feste Städte gewinne und entreiße sie vor unseren Augen. Also dieser Abishai, der sollte also nachjagen. Zunächst einmal hatte er den Amasa beauftragt, etwas zu tun, aber der Amasa, der hatte sich irgendwie scheinbar verspätet, Amasa, der ehemalige Feldhauptmann unter Absalom. Vers 7, da zogen die Männer Joabs aus und folgten Abishai, dazu die Kreter und Pleter und alle Helden. Sie zogen aber aus von Jerusalem, um Sheba, dem Sohn Bichris, nachzujagen. Und dann findet jetzt der Joab den Amasa in Vers 8. Und als sie aber bei dem großen Stein bei Gibeon waren, war Amasa vor ihnen angekommen. Joab aber trug einen Waffenrock und darüber einen Gürtel mit einem Dolch. Und er war befestigt an seiner Hüfte in der Scheide. Und wenn diese heraustrat, entfiel ihr der Dolch. Und Joab sprach zu Amasa. Nun denken wir daran, David hatte bereits dem Amasa gesagt, ich will dich jetzt benutzen, um den Joab zu ersetzen. Vielleicht hat Joab das gewusst. Ich denke mir mal, er hat das gewusst, denn hier passiert Folgendes. Joab sprach zu Amasa, Friede mit dir, mein Bruder. Und Joab fasste mit seiner rechten Hand Amasa bei dem Bart, um ihn zu küssen. Und Amasa hatte nicht Acht auf den Dolch in der linken Hand Joabs. Und er stach ihn damit in den Bauch, sodass seine Eingeweide auf die Erde fielen, und gab ihm keinen Stich mehr, und er starb. Und Joab aber und sein Bruder Abishai, die jagten Sheba, dem Sohn Bichris, nach. Und dann lesen wir, dass der Sheba in eine Stadt flieht, und dann belagert Joab die Stadt, und eine kluge Frau gibt den Rat, in der Stadt den Sheba zu enthaupten, dem Joab auszuliefern, das geschieht. Und damit ist dann die Verfolgung beendet und der Krieg zwischen Israel und Juda ebenfalls beendet. Interessant ist hier, dass der Joab, also hier wiederum einen Mord begeht. Einen Mord an Amasa. Der Amasa war total rehabilitiert worden von David. Er war eingesetzt worden von David im Hinblick auf das Heer. Und er sollte sogar der oberste Feldherr werden, den Joab ersetzen. Aber Joab hat dies durch Mord verhindert. Auch das würde später noch berücksichtigt werden. Nun, in diesem Augenblick hat David nichts getan, hat wohl auch gemeint, er könnte nichts tun. Wir hatten früher bereits gelesen, dass er sich zu schwach fühlte gegenüber dem Joab und seinem Bruder. Auch wiederum eine problematische Entscheidung, die David getroffen hatte. Aber wiederum auch hier lesen wir die Grausamkeit des Krieges und alles das, was da so im Krieg passiert. Wie David später auch sagte, dem Salomo gegenüber, der Joab, der hat Blut des Krieges in Friedenszeiten vergossen sogar. Nun, alles dies ist wichtig im Hinblick auf das, was wir in der nächsten und letzten Predigt uns noch anschauen werden. Die weitere Entwicklung von David. Da hat es sehr viele Fragen gegeben. Auch mittlerweile habe ich so einige sehr interessante Memos erhalten, für die ich sehr dankbar bin. Wo dann die Frage gestellt wurde, ja, wie ist das eigentlich mit dieser Volkszählung zu erklären? Und auf die wir eingehen werden. Und wie sieht es eigentlich aus mit den Anweisungen, die dann doch der David nach dem Salomo gibt, die scheinen doch im Widerspruch zu stehen mit dem, was wir so bislang gelernt haben, dass David dabei war zu begreifen, wo so seine Fehler waren. Und wieso ist es, dass der David spät noch in seinem Leben ein Dankeslied schreibt, das den Krieg verherrlicht, scheinbar. Aber man muss das alles sehr sorgfältig lesen, da wird man sehen, so genau war es nicht. So bedanke ich mich heute zunächst einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Ihnen einiges wiederum auch klarer wurde im Hinblick auf David, denn David war eine sehr schillernde Persönlichkeit. Aber wir dürfen niemals vergessen, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Er hatte Reue, vielleicht wie nur wenige. Wenn er erkannte, wo er daneben lag, hat er etwas damit getan, mit dieser Erkenntnis. hat das nicht alles links liegen lassen, als gleichgültig angesehen. Nein, er war jemand, der Gottes Willen tun wollte. Aber wie wir alle, musste auch er lernen, was eigentlich Gottes Wille ist in vielen Dingen. Aber als er ihn erkannte, war er willens, ihn zu tun. Sind wir, Sie und ich, auf der gleichen Wellenlänge. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Thank you.